Ich glaube, wir sind heute in einer Welt, wo wir bald mehr Lösungen als Probleme haben werden. Das heißt, die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, nach Lösungen zu fragen, eine gewisse Grundneugier zu haben, das ist eigentlich die ultimative Skill. Früher gab es gar nicht, ich wollte irgendwie bessere Stauplaner-Webseiten zum Beispiel bauen, eine bessere Zugauskunft. Es gab ganz viele Sachen, da gab es öffentliche Datenschnittstellen. Das ist so der Traum für ein SEO, du kriegst die Daten geschenkt und dann musste ich irgendwelche Entwickler beschäftigen, die mir solche Lösungen zusammenbauen. So ein Projekt könnte ich heute wirklich one-shotten, wahrscheinlich in weniger als 2 Stunden. Das kostet alles nichts mehr. Also die Frage, mir würden die Ideen ausgehen. Also wenn ich einen Tipp geben kann, KI ist die barrierefreiste Technologie, die wir seit langem gesehen haben.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen. Mein Name ist Christoph Borsek. Wir sind der Podcast zum Thema Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Und einmal im Monat machen wir unsere beliebte, unfassbar gute Inside-Talk-Folge. Und heute habe ich zu Gast bei mir Philipp Klöckner. Den habe ich zuletzt gesehen vor relativ genau 4 Wochen hier in Hamburg. Da war er auf einer großen Bühne, hat Slides darüber geteilt, State of the AI. Herzlich willkommen erstmal.
Hallo Christoph.
Hast du den Talk 2-mal gehalten?
Nee, aber ich habe gerade vorhin mit Philipp darüber diskutiert, ob es nächstes Jahr vielleicht 2-mal
gehalten wird. Also genau, die Keynote wurde glaube ich 2-mal aufgeführt und das gab, glaube ich, nur positives Feedback. Und ich finde es auch total naheliegend, dann irgendwie so einen Vortrag wie deinen irgendwie 2-mal aufzuführen. Wäre das nervig für dich oder ist das...
Kommt drauf an, ob ich 2-mal bezahlt werde. Nee, nervig. Wäre das nervig? Nö. Also ich halte ihn ja so 40, 50 Mal im Jahr. Ja. Also in abgewandelter Form oft, aber nö, fände ich nicht. Wenn dafür dann Leute weniger enttäuscht sind und nicht vor der Halle stehen, dann würde ich das natürlich gern machen.
Online hat sich das Ding nochmal auf YouTube verlängert, das sagte man früher. Da hat das, glaube ich, heute Morgen irgendwie über 250.000 Abrufe. Mhm. Das ist ja, ja klar gibt es deutsche Podcasts, die mehr Abrufe haben, aber für so ein B2B-Thema ist das ja unfassbar viel. Gab es in den Folgewochen, in den letzten 4 Wochen nach deinem Auftritt Reaktionen, wo du sagst, ja, habe ich mal gerechnet und gab es Reaktionen, wo du sagst, das hatte ich so nicht auf meiner Bingo-Karte?
Also ich mache das ja seit so 3, 4 Jahren, diesen Vortrag auf der OMR. Der war auch immer schon relativ populär auf YouTube danach. Was aber dieses Jahr wirklich anders ist und ehrlich gesagt mich fast so ein bisschen anfasst, ist, dass irgendwie eine Relevanz entstanden ist, dass ganz viele Leute das dann nutzen, um so LinkedIn-Posts zu machen. Also das ist auch normal, dass Leute es teilen, weil sie es gut finden. Ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert. Aber was man sieht, ist, dass Leute das so ein bisschen vor ihren Sales-Kahn spannen. Also sagen, Philipp Klöckner hat das gesagt und deswegen musst du jetzt mal meinen Hafer-Eiweiß-Drink hier kaufen oder so. Das ist natürlich eine irgendwie Entfremdung oder wirkt fast so ein bisschen übergriffig, dass quasi deine Thesen so ein bisschen entliehen werden, um dann was relativ Sachfremdes damit teilweise auch zu tun. Und überhaupt die Menge so an ungefragtem Feedback kann, also ich habe überhaupt kein Problem, so der Vortrag war zu Ende hin ja auch ein bisschen kontrovers, dass da in den YouTube-Kommentaren irgendwie ein paar Böse dabei sein werden, damit rechne ich und komme ich auch gut klar. Aber so die Menge an Menschen, die quasi sagen, mit einer sehr interpretierenden Haltung an dein Werk rangehen, hatte ich bisher nicht so. Das hat mich dieses Jahr ein bisschen mehr angefasst. Ich habe so überlegt, wenn du Buchautor bist oder jemand, der Songs schreibt, wie nervig das sein muss, wenn der gesamte Feuilleton quasi versucht, dein Werk zu interpretieren.
Frag mal so viel Passmann.
Genau, die natürlich überhaupt nicht, zumindest nicht immer verstehen, was du wirklich damit gemeint hast. Und also ich will mich nicht beschweren, mir ist vollkommen klar, dass das auch die Kehrseite der Relevanz und Popularität ist, die das hat. Und ganz viel sind ja auch wirklich, oder das allermeiste ist auch gut gemeint. Aber man muss erstmal damit umgehen lernen, dass jeder so auf einmal jetzt eine Deutungshoheit gegenüber deinem Content entwickelt und das auch interpretieren möchte. Und ich würde mal so sagen, ich brauche so eine kleine Gewöhnungsphase.
Interessant. Dafür. Also interessant, dass du 2026 da noch immer noch überrascht wirst durch sowas. Ich habe gerade geguckt, der Vortrag aus dem letzten Jahr hat bisher 140.000 Abrufe und da ist jetzt irgendwie 4 Wochen später 250.000 Abrufe vom 2026er Auftritt. Natürlich schon nochmal irgendwie eine große Schippe drauf. Ich hatte ja vorher kurz gesagt, hey, das wird meine erste Frage. Und da hast du gesagt, so, ach witzig, hat KI dir gesagt, Christoph. Und dann wurde ich kurz rot, weil ich nicht genau mehr wusste, welche meiner Fragen alle von KI sind, welche ich selber gemacht habe. Nee, aber weil ist das vielleicht, was du beschreibst, also die KI-Frage, die mir vorgeschlagen wurde, die habe ich, glaube ich, rausgenommen. Die fand ich nicht so gut, glaube ich. Aber meinst du, dass das auch so eine Folge von AI ist, dass AI vielen Leuten vorschlägt, du kannst ja das zum, so kannst du diese Reichweite jetzt ausnutzen und für dein Produkt oder für deine Dienstleistung oder so weiter umschreiben. Also dass das auch einfach nur ein Effekt ist von AI-Content-Erstellung.
In den Beispielen, von denen ich gerade gesprochen habe, glaube ich es eher weniger, aber ich würde es nicht ausschließen. Was man auf jeden Fall sieht, ist, dass Leute sich, um LinkedIn-Content zu bauen oder Ex-Content zu bauen, sagen, fass mir das mal zusammen in meinem Stil oder in einem allgemeinen Stil, hol mir mal die Takeaways aus dieser Stunde raus und pack mir das in LinkedIn-Post. Davon gibt es auch ganz viele. Ne? Aber am Ende ist das ja auch Distribution. Ne? Also diese 250.000 Aufrufe entstehen ja auch dadurch, dass Leute das übernehmen und nutzen und remixen. Also wie gesagt, ich beschwere mich da gar nicht drüber. Ich bin ja auch Profiteur davon.
Wenn jetzt ich bei Notebook LM frage, wie lang war dein Vortrag? Eine Stunde?
Bisschen unter einer Stunde.
Fass mir die mal zusammen. Dann ist das wahrscheinlich kein YouTube-View, ne? Also die kommen eigentlich auch noch dazu, die ganzen Zusammenfassungs-AI-Abrufe.
Das sollte YouTube, wenn sie einigermaßen ehrlich sind, nicht als, ich glaube, man braucht ein paar Sekunden Abspieldauer. Mhm. Ja. Und die Tools würden ja in der Regel mit der Transcription arbeiten.
Ja, denke
insofern,
ich auch.
Also insbesondere, wenn es Notebook LM ist ja ein Google-Tool, ja. Das würde wahrscheinlich jetzt das nicht nochmal angucken dafür. Das wäre ineffizient aus Ressourcensicht.
Da sind wir schon so ein bisschen bei Content-Erstellung. Hm. Wenn die Leute dir mal über die Schulter schauen würden, während du dein Content vorbereitest, wären die erschrocken, wie viel oder wie wenig Content du mit Hilfe von KI erstellst.
Ich glaube, in den Vorjahren wären sie überrascht gewesen, wie wenig KI ich nutze dafür, dass ich über KI rede. Hm. Ich würde sagen, dass ich in diesem Jahr deutlich mehr. Also wofür ich weiterhin keine KI nutze, ist das Entwickeln von der ganzen sozusagen Storyline, die Narrative, das sind alles meine eigenen Analysen. Wo ich aber sehr viel KI nutze, ist inzwischen, um die Folien selber. So, ich kann nicht besonders gut Folien bauen, das sieht man glaube ich auch. Aber man sieht so einige Schaubilder, würde ich mal sagen, die von KI gebaut sind. Gerade mit dem Aufkommen des neuen Image-2-Modells von ChatGPT ist das wirklich nochmal viel besser geworden. Und das habe ich, würde ich sagen, intensiv genutzt und auch viel Zeit gespart dadurch. Und glaube ich, deswegen bin ich mit der Qualität auch zufriedener als vorher, weil ich merke, ich konnte mehr echte Recherche machen. Die Recherche konnte ich aber viel effizienter, schneller machen. Da hat mir, also bei der Recherche hilft mir KI. Mhm. Bei der Erstellung einiger Folien, wie gesagt, bei narrativen Storylines eher nicht so. Ne? Aber man muss ja immer seine Narrative. Wenn ich mir jetzt mich da auf die Bühne stelle mit, will ich natürlich mal kurz gucken, hält das auch sozusagen an Fakten gut statt oder gibt es dazu auch gute Zahlen? Und die wiederum aufzutun, da hilft KI ungemein, würde ich sagen. Deswegen, ich glaube, es gibt ein paar Leute, die werden immer noch überrascht, wie wenig ich es nutze. Es gibt aber auch viele, die sagen, die gar nicht verstehen, was man alles damit machen kann.
Hast du schon irgendwo mal dein Tool-Setup geteilt? Also würdest du Claude Code oder was ist sozusagen dein Agent Harness of Choice?
Ich habe noch nicht ein festgelegtes System. Ich arbeite viel parallel, also ich benutze und zahle parallel für ChatGPT Pro, für Claude Code die bezahlte Version, für Gemini die bezahlte, also die im Workspace drin ist von Google. Ich nutze für manche Sachen auch Grok, wo ich ihn für gut halte. Das heißt, ich versuche immer noch so ein bisschen auch rauszufinden, also entweder nutze ich Purpose oder Intent spezifisch das Tool, was ich für den, also Beispiel, wenn ich eine Folie bauen will, ich mag den Stil von Claude eher nicht so. Das ist, hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, würde ich sagen, für Leute, die Claude nutzen. Mhm. Die erkennen das sofort. Bei ChatGPT ist es ähnlich, aber um Folien oder Abbildungen zu bauen, halte ich ChatGPT Images 2 für das bessere Modell. Da hatte ich früher Midjourney zum Beispiel genutzt. Bin jetzt aber zu 100% eigentlich umgestiegen auf ChatGPT. Für Analysen nutze ich viel Claude oder Gemini, würde ich sagen, um mir Dinge erklären zu lassen, wo es wahrscheinlich zwei Seiten zu erklären gibt, würde ich dann zum Beispiel eher Grok oder auch Gemini zum Beispiel nutzen. Es gibt aber jetzt nicht so einen Agenten quasi, den ich mir gebaut habe, der so wie mein Chief of Staff arbeitet oder dann verschiedene Funktionen automatisiert, sondern ich nutze es hauptsächlich zu Research und Content-Erstellung und dafür funktioniert das Setup im Moment noch am besten.
Gibt es wiederkehrende Skills, die du nutzt? Also wenn du sagst, wenn ich dich nach einer Aktienanalyse frage, dann arbeite das so und so ab, speichere das als Markdown und dann kann ich diesen Skill immer wieder verwenden?
Genau, das mache ich schon. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Text überprüfen lasse, sagen würde ich in dem Markdown-File immer schreibe, dass ich so die typischen Pattern vermeiden möchte. Also ich möchte vielleicht keine M-Dashes drin haben. Ich möchte nicht diese Pseudodialektik, also dass der immer sagt, das hier ist nicht nur ein weiterer Schritt, das ist eine Revolution, das hier ist nicht nur das, das ist das. Das ist so ein typisches Pattern, was, wenn man es einmal erkennt hat, glaube ich, ganz furchtbar ist. Also ich versuche das Modell quasi auf meiner Dialektik oder sagen meiner Art zu reden so ein bisschen zu treten. Also ich sag zum Beispiel für Newsletter nutze ich es inzwischen auch mehr und mehr. Für die Short News, da brauche ich so eine Zusammenfassung in 2, 3 Sätzen, zumindest sofern ich nicht selber was dazu zu fügen habe. Da sage ich dann quasi, schreib das im Stil der vorherigen Newsletter. Also genau. Aber du hast ja gerade das Beispiel Wall Street Analyst genannt. Bei Analysen vergebe ich eher so eine Rolle zum Beispiel und sag, dass ich sagen lieber Tabellen mag, lieber Zahlen, Fakten, weniger Narrative, dass ich gern Drittmeinung mit der Quelle habe. Genau, so ein bisschen Präferenzen mitschicken.
Wenn ich jetzt aus Versehen die falsche Taste auf deinem Laptop drücke und all deine Skills jetzt irgendwie in meiner Dropbox landen oder sowas, hast du denn das Gefühl, dass du einen großen Teil deiner IP verloren hast? Also steckt da wirklich ein Fingerabdruck deines Wissens drin? Oder sagst du, ist im Grunde auch nur ein Tool und in 2 Wochen würde das schon wieder anders aussehen? Also ja, im Hintergrund der Frage, wie sehr muss man eigentlich aufpassen, dass man seine ganzen Anleitungen und Kochrezepte, wie man irgendwie Dinge und Content erstellt haben möchte und Analysen laufen hat, wie sehr muss man die eigentlich schützen, wie wertvoll sind die?
Ja, also ich sehe das nicht als großem Burggraben. Ich glaube, die Fähigkeit, Problemstellungen zu erkennen, die richtigen Fragen zu stellen, ist wichtiger als das Wie. Das Wie ist nicht unwichtig. Also man kann Fragen schon dumm stellen und man kann sagen, mit KI schlaue und super schlaue Sachen machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Differenziator ist, wie man seinen Claude konfiguriert hat oder seinen ChatGPT konfiguriert hat. Also wäre das nicht so umständlich mit Markdown verheißelt. Also was viele Leute ja nicht mal wissen, ist, dass man eigentlich jede KI mit einer simplen Button-Einstellung auf präzise, so candid oder wie sagt man, ehrlich, höflich oder auch so sarkastisch. Also es ist nicht nur, dass Grok immer sarkastisch ist und ChatGPT immer so ein bisschen schmeicheln, sondern eigentlich haben die alle sagen wir, im ersten Preferences-Interface schon so eine Möglichkeit, das umzustellen, wie man möchte.
Du hattest vor 2, 3 Minuten erwähnt, dass du auch manchmal Grok nimmst, wenn irgendwie, was wäre so ein Use Case, wo du sagst, da findest du Grok ganz sinnvoll?
Viele politische Probleme wahrscheinlich. Nicht, weil ich glaube, dass Grok der per se sozusagen die beste Sicht drauf hat, aber was es versucht, ist immer quasi so ein bisschen das Für und Wider darzustellen, wenn es einen Grund dafür gibt. Das heißt nicht, es gibt ja auch Probleme, wo es jetzt vielleicht gar nicht so viel Für und Wider geben sollte. Aber wenn ich mir selber vielleicht gar nicht sicher bin, welche Seite Recht hat in einem bestimmten Bereich. Oder wenn ich eine These von mir, wo ich es ganz oft nutze, ist zum Beispiel, um eigene Thesen zu hinterfragen. Also zu löchern oder
also schon ziemlich cool.
zu fester zu machen. Ist auch oft, sagen, wenn ich mit einer Arbeit fertig bin, lasse ich am Ende KI nochmal drüber schauen mit der expliziten Anweisung, was habe ich vergessen dabei aus deiner, also ich sage quasi, mein Ziel ist das hier, ich möchte jetzt einen KI-Vortrag über die allgemeine Lage, aber auch ein bisschen über die Pharmaindustrie jetzt als Beispiel machen. Das ist das, was ich gebaut habe. Was habe ich dabei vergessen, was für dich offensichtlich ist? Und dann, welche dieser Thesen würdest du angreifen und wie oder welchen würdest du nicht zustimmen? Und was wären deine Gegenargumente? Das finde ich eigentlich einen super gesunden Prozess, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das kann zum Beispiel Grok sehr gut. Zum Beispiel, wenn du den Vortrag gehört hast, da gibt es ja so diese kritische Würderung der Jobs-Studien. Also hat KI jetzt schon Jobs gekillt oder nicht?
Du sagst eher nicht, ne?
Ich glaube, die Studienlage sagt eher nicht, aber das sozusagen zu untermauern oder sozusagen meine eigenen Zweifel, mein eigenes Imposter so ein bisschen zu lösen, hat Grok tatsächlich viel geholfen.
War in der großen State of the Internet-Geschichte auf dem OMR-Keynote von Philipp und Roland, die haben eher schon gesagt, man sieht schon die deutlichen Einschläge, glaube ich, von weniger Jobs durch AI.
Muss man natürlich super differenziert anschauen. Es gibt, also ist es heute noch eine gute Idee, Model für Kaufhaus oder für sagen, Katalogmode zu werden? Nee, das wird niemand mehr machen in Zukunft, außer vielleicht ganz wenige Luxusmarken. Also ich glaube, da ist die Beschäftigungsrate schon um 63% oder so, habe ich eine Zahl gesehen, zurückgegangen. Callcenter Agents, also Customer Service Leute, ist wahrscheinlich auch ähnlich. Aber es gab zum Beispiel Studien von Goldman Sachs, die sagen, dass so 44% der Anwaltsarbeit automatisierbar ist oder eben, dass man auch davon ausgeht, man braucht weniger Entwickler und dafür gibt es gar keine Anzeichen. Gerade da ist der allgemeine wirtschaftliche Trend viel wichtiger. Insbesondere nach dem Release von Claude Code, also das Tool, was wahrscheinlich am meisten Richtung Automatisierung von Software beigetragen hat in der jüngeren Vergangenheit, ist das Hiring von Entwicklern und Entwicklerinnen deutlich hochgegangen, zum Beispiel vollkommen paradox. Und sagen, mein Hauptkritikpunkt war ja, ist, dass die Zinsveränderungen in den USA dieses Phänomen, dass keine Junior-Rollen mehr eingestellt werden, viel besser erklärt als der ChatGPT-Moment, der zudem erst sechs Monate nach, also der Trend fängt sechs Monate vor ChatGPT an. Das ist immer schwer, eine Veränderung aus der Vergangenheit zu erklären mit Daten, die später erst bekannt geworden sind.
Ich hatte vor ein paar Monaten, ist halt nicht mehr ganz frisch, aber vor ein paar Monaten gelesen, eine Analyse von einem Typen, der heißt, seine Webseite heißt Bloomberry.com und der hatte Ende letzten Jahres 180 Millionen Jobanzeigen über mehrere Jahre verglichen und dann konnte er auch irgendwie relativ gut zeigen, in welchen Bereichen die Jobanzeigen weniger geworden sind und welche mehr. Und da kam auch raus, dass Entwickler bis Ende letzten Jahres total stabil geblieben sind, aber Verlierer sind die kreativen Berufe, Computer Graphic Artist, 35% weniger Jobanzeigen, Photographer 30% weniger Jobanzeigen und Writers 30% weniger Anzeigen. Und gestiegen sind natürlich irgendwie Machine Learning Engineer 40% hoch, Director Data Engineering 23% hoch. Aber in Summe sagt er, sieht das überhaupt nicht aus, als würde da so ein KI-induzierter Jobdrain passieren jetzt.
Ja, man müsste eben auch da nochmal differenzieren, was ist jetzt von der wirtschaftlichen Gesamtlage beeinflusst. Und also du kennst ja die Baseline nicht. Was wäre passiert ohne KI? Wahrscheinlich hätten wir auch dann ein bisschen weniger Marketing-Leute, weil es einfach der Wirtschaft gerade schlecht geht. Und wir stellen mehr Entwickler und Entwicklerinnen ein, weil Software gerade noch spannender geworden ist. Aber ja, zum Beispiel Photographer würde ich ähnlich sehen, fast wie Models. Natürlich werden wir weniger brauchen, weil viel mehr Bilder digital. Also wenn jetzt wahrscheinlich schon, kommt es darauf an, ob man deine eigene iPhone-Kamera mitzählt oder nicht. Aber man kann auf jeden Fall schon sagen, dass mehr digitale Bilder denn je geschaffen werden. Wann das die Mehrheit sein wird, wird man sehen.
In den Models, die du so einsetzt oder Produkten, habe ich jetzt auf den ersten Blick nichts aus Europa oder Deutschland gehört. Was ist das größte Problem? Habe ich gerade wieder gelesen. Am Ende sind es doch die Strompreise, wenn man es wirklich runterbricht, die irgendwie uns zurückhalten, in ganz großen Menge Rechenleistung bereitzustellen. Ist das der Gretchengrund für so wenig AI in Europa?
Also ganz langfristig werden Strom und natürliche Ressourcen das größte Problem sein. Und beides haben wir in Deutschland. Also wir haben keine Energie oder nicht ausreichend Energie oder nicht ausreichend günstige Energie. Und wir haben relativ wenig Bodenschätze. Wenn man jetzt mal wirklich 20, 30 Jahre vorausschaut, dann leben wir wahrscheinlich in einer Welt, wo viel der intellektuellen Arbeit von KI gemacht wird und viel der physischen Arbeit von Robotern gemacht wird. Roboter würden sich selber bauen, wenn man so möchte. KI würde sich selber schulen, verbessern und so weiter. Das heißt, die ultimativen Ressourcen ist einfach nur die Energie, um das zu betreiben und die Rohstoffe um die Roboter, also Metalle, seltene Erde für die Batterien und so weiter. Das alles bräuchte man noch. Ist natürlich höchst problematisch, weil die zwei energie- und und rohstoffreichsten Länder der Welt China und Russland sein werden in 10, 20 Jahren. Also Russland ist schon jetzt, was Energie angeht und Rohstoffe. China hat gar nicht so viel Energie, aber baut die massiv aus gerade und hat den größten Energieüberschuss wahrscheinlich im Moment. So, keine schöne Vision. Warum Deutschland im Moment da nichts mitzubestimmen hat, liegt jetzt nicht primär heute schon an Energie, sondern es liegt, glaube ich, an der Verfügbarkeit von günstigem Kapital. Also die US-Unternehmen haben viel bessere Möglichkeiten, sich zu refinanzieren durch ihre Kerngeschäftsmodelle, durch den starken Kapitalmarkt, durch ausreichend Venture Capital und so weiter in den USA. Das spielt schon eine Rolle. Wir haben aber auch zu wenig visionäre Gründer, die in Europa einfach beginnen zu gründen, sondern die das Material dafür wären, gehen oft in die USA. Wenn man sich anschaut, wer diese Produkte alles entwickelt, da sind da ganz viele deutsche Namen drin. Ob man die Forschungspapiere anschaut, in die Produktteams geht oder in die Entwickler und Entwicklerinnen schaust, das sind am Ende hauptsächlich chinesische Leute, aber auch viele europäische Menschen, die für die Tech-Unternehmen der USA arbeiten. Und das sind, glaube ich, schon die Hauptgründe. Also die Verfügbarkeit von Kapital und dass wir die risikosuchendsten Menschen nicht gut hier halten im Moment.
Du siehst ja wahrscheinlich auch die ein oder andere Geschäftsidee und das ein oder andere Pitch-Deck. Sind da Dinge dabei, wo du sagst, das könnte in Deutschland irgendwie abgehen oder losgehen? Oder?
Ich glaube, bei angewandter KI werden wir sicherlich ein Dutzend Unicorns in den nächsten 2, 3 Jahren sehen. In Europa oder auch allein in Deutschland schon. Also es zeichnet sich jetzt ja auch schon ab, es ist gar keine große Vorhersage. Also solange diese Blase nicht komplett in sich zusammenbricht, sollte es relativ automatisch ein paar geben. Ich glaube, das ist auch eine Chance.
Was gehört zu angewandter KI?
Ja, das sogenannte Application Layer, würde ich sagen, erstmal. Also wenn es um Konsumenten oder um professionelle Nutzer geht, geht es ja erstmal darum, ganz viele Leute haben noch gar keinen KI-Use Case. Also die brauchen erstmal ein Tool, wo im Hintergrund KI läuft, was irgendwas für sie macht. Nicht jeder möchte Content erstellen, nicht jeder macht Wall Street Analysen täglich, sondern es gibt einfach noch, man könnte es so vergleichen, das, was Uber für das iPhone war. So. Also wo der GPS-Sensor des Smartphones und die Fähigkeit, sich ständig mit dem Internet zu verbinden, dann auf einmal dafür sorgt, dass der Transportmarkt revolutioniert wird. Sowas wird sicherlich auch noch für KI entstehen oder Lösungen, wo KI im Hintergrund ist. Und dann wird sicherlich viele industrielle Anwendungen oder im Life Science, Healthcare-Bereich noch Anwendungen geben, könnte ich mir vorstellen, für KI. Und auch die haben gute Chancen, aufgrund der Regulatorik oder weil das Verständnis der Heimatmärkte auch wichtig ist, aus Europa selbst zu kommen.
Es gab gerade letzten oder vorletzten Monat Cerebras, die an die Börse gegangen sind. Mhm. Wie haben die sich entwickelt?
Kurzfristig sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass der IPO-Kurs wurde vorm IPO schon dreimal nach oben korrigiert. Okay. Sind dann auch mit einem sehr starken Pop angestiegen zunächst. Ich kann mir vorstellen, dass sich seitdem erstmal wieder ein bisschen moderiert hat. Aber generell würde man von einem erfolgreichen IPO sprechen, glaube ich.
Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Auftakt für eine Mega-IPO-Welle dieses Jahr.
Hätte man übrigens vor 2 Jahren in dem Talk erfahren können von der Firma Cerebras, habe ich vor 2 Jahren auf der OMR drüber gesprochen, dass das ein sehr aussichtsreiches Unternehmen sein könnte.
Ja, sehr gut. Ja. Warum haben die dann 2 Jahre gebraucht dafür?
Verstehe ich auch nicht. Der Kapitalmarkt muss hinterherkommen so ein bisschen.
Was sind die nächsten IPOs, die du so ein bisschen in Potential Positive und Potential Negativ ohne Anlageberatung einsortieren würdest?
Also ich würde erstmal sagen, die 3 relevantesten IPOs dieses Jahr werden SpaceX, Anthropic und OpenAI werden. Mhm. Wobei, wenn ich jetzt eine kontroverse These aufstellen würde, würde ich sagen, für OpenAI wird es gar nicht so einfach an die Börse
zu gehen. Magst du den Kameramann, können wir es gleich
für Social nehmen? Ja, genau. OpenAI wird niemals an die Börse gehen.
Glaubst du?
Nein, ich glaube, es gibt, also man denkt ja so in Szenarien, es gibt auf jeden Fall ein Szenario, wo das schwer wird für OpenAI. Also wenn sie weiter B2B-Kunden größtenteils an Anthropic verlieren, wenn Gemini ihn weiter Consumer-Kunden, also Endverbraucher abnimmt, dann wird es nicht einfacher auf jeden Fall. Und wenn Anthropic es schafft, ihre Zahlen vorher rauszubringen, bevor OpenAIs Zahlen kommen, werden OpenAIs Zahlen vergleichsweise schlecht aussehen, würde ich behaupten. Und dann könnte es schwer werden, überhaupt ein IPO, zumindest einen von über 1 Billion Dollar zu machen. Aber es kann sich auch noch jederzeit ändern bis dahin.
Was sind die größten One-Sentence-Versprechen, die Unternehmen machen? Also warum sagen sie, sind sie in dem, was sie machen, die absolut unerreichbarsten?
Ja, so würden sie es vielleicht nicht formulieren. Also ich würde erstmal sagen, wenn man diese Bühne aufbauen möchte, auch das habe ich versucht im OMR-Talk, es gibt nicht den einen KI-Markt zum Beispiel, sondern es gibt, ich habe es versucht, so in so eine Matrix aus 9 Märkten.
Das nächste Mal, wenn du den OMR-Podcast aufnimmst, machen wir den nach uns, dann sagst du da, das habe ich auch im Digitale Vorderen Podcast gesagt.
Sonst, ja, sehr schlau.
Ja, das ist ja total.
Und zwar glaube ich, also es gibt 3 Kundensegmente oder 3 grundsätzliche Kundensegmente. Das ist der Konsument, Endverbraucher, also du und ich. Nee, wobei wir sind eigentlich professionelle Nutzer, das ist schon das 2. Segment. Aber davor gibt es quasi ganz normale Bürger und Bürgerinnen. Dann gibt es professionelle Nutzer. Das sind zum Beispiel wir als Content Creator oder hier als Produzent oder was auch immer, wie man sich sieht. Und dann gibt es Business B2B Enterprise Kunden, also große Unternehmen. Und dann gibt es wiederum 3 Nutzungspattern, die ich identifiziert habe. Das eine ist, du erwartest eigentlich, dass das kostenlos ist oder in Produkten versteckt ist, die KI. Es gibt das Abo-Modell, also ich zahle $20 im Monat dafür, dass ich es benutzen kann. Und es gibt das Usage-basiert oder Consumption-based Pricing, also dass ich quasi pro Token, der generiert wird letztendlich, oder pro Nvidia-Chip-Stunde, die ich verbrauche, bezahle. Und dadurch ergeben sich so neue Teilmärkte. Der einfachste ist zum Beispiel Konsumenten, die alles für umsonst erwarten. Das wird Google gewinnen, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Das, im Moment ist ChatGPT noch vorne mit den 900 Millionen oder jetzt 1 Milliarde Nutzern.
Ja, ich habe auch gerade gelesen, 1 Milliarde.
Wobei man sagen muss, dass wenn man jetzt die 300 Millionen Gesuchenden bei Google, die ja alle den AI-Mode und AI-Overviews schon sozusagen mitserviert bekommen, dazu zählt, dann würden sie da eigentlich nicht mehr gewinnen. Also selbst Gemini nimmt OpenAI da viel Marktanteil ab. Plus die Google-Suche wird immer mehr zur KI-Suche. Das heißt, deswegen glaube ich, durch die starke Distribution von Google, Google hat 13 Apps, die über 1 Milliarde Leute erreichen, 13 verschiedene Apps, die über 1 Milliarde Menschen erreichen. Deswegen sind sie in einer guten Situation, um diesen Free-for-All-Markt für Konsumenten zu gewinnen. Außerdem haben sie die günstigste Infrastruktur mit ihren eigenen TPUs. Niemand kann so günstig KI sozusagen ausrechnen lassen oder Ergebnisse rausschmeißen lassen wie Google, würde ich behaupten. Und deswegen kann OpenAI auf Dauer diesen Markt eigentlich nicht subventionieren und Google kann es aber und haben ein sehr gutes Werbemodell, um das zu refinanzieren wiederum. Deswegen wird der Free-for-All-Consumer-Markt, glaube ich, zu Google gehen. Andersrum, B2B-Markt, nutzungsabhängig, geht im Moment zumindest $3 von $4 zu Anthropic und der andere Richtung OpenAI und ein Teil noch nach China vielleicht, beziehungsweise bleibt hier und man mietet nur das Rechenzentrum. Auch relativ klarer Trend gerade, Anthropic hat OpenAI da massiv Marktanteile abgenommen, wächst, hat sich verzehnfacht gegenüber dem Vorjahr, ist ganz stark. Und wäre ich jetzt diese Firmen, würde ich natürlich, also bei Anthropic würde ich als Narrativ wählen, wir haben was ganz Schlaues gemacht, nämlich wir haben uns auf den besten KI-Markt fokussiert und zwar den für Software für Unternehmen. Das ist aus vieler Hinsicht schlau, Unternehmen sind treuer, Unternehmen geben jedes Jahr mehr aus für die gleiche Dienstleistung oder eine besser werdende Dienstleistung. Sie sind nicht so wankelmütig wie Konsumenten. Und das Software zu nehmen ist schlau, weil KI besonders gut darin ist, Software zu erstellen. Und das, wenn ich selber eine Softwarefirma bin, also ich schärfe quasi meine eigenen Tools ständig damit. Das heißt, schon heute die Version 4.9 von Claude wird von der Version 4.8 oder von Mythos geschrieben, also vom Vorgängermodell. So, das ist natürlich ein riesiger Vorteil, dass man so ein Self-Improvement-Loop hat. Gleichzeitig hat Anthropic was viel Wichtigeres gemacht, nämlich fast alle anderen Märkte vernachlässigt. Hm. Ich habe früher mal bei Rocket Internet und auch anderen Firmen so Vorträge über Wachstum, also wie man Hypergrowth schafft, gehalten. Und die Punchline war eigentlich, es geht darum, was du nicht tust, was du ignorierst. Es geht nur um Fokus oder Ruthless Prioritization heißt es bei Meta zum Beispiel. Du kannst dich nur auf ein oder zwei super wichtige Marketingkanäle fokussieren, nebenbei noch Affiliate und Out of Home und was weiß ich zu machen, ist Quatsch, wenn deine ganze Firma nur von Meta oder Google abhängt am Ende oder deine Marketingstrategie. So als Beispiel. Und das hat Anthropic halt gut gemacht. Sie haben nicht irgendwie Porno-Chat-Apps wie Grok gebaut oder Bildgenerierungsprogramme wie OpenAI, sondern sie haben diese eine Sache, die außerdem der beste Grundstein für sich selbst verbessernde KI ist, haben sie so gut wie möglich gemacht. Und das zahlt sich jetzt aus, weil sie wachsen, wie gesagt, Faktor 10 gegenüber dem Vorjahr. Sie haben eine Revenue Expansion Rate von über 500 angeblich. Das heißt, ein Kunde, der letztes Jahr $10,000 bei Anthropic ausgegeben hat, gibt dieses Jahr wahrscheinlich $55,000 bei Anthropic aus und nächstes Jahr wahrscheinlich $200,000. So, das sieht man bei keiner anderen Software der Welt eigentlich in dem Maß, dass die Kundenbudgets so stark ansteigen von Jahr auf Jahr.
Zwei Sachen. Du hast eben von Rocket Internet gesprochen. Ich glaube, in den Listen der Shareholder von SpaceX ist, glaube ich, auch der Founders Fund relativ oben dabei.
Der Global Founders Capital.
Ja, genau. Das ist der von
Mark Der Founders Fund von Peter Thiel ist auch drin.
Sorry, okay.
Aber der Global Founders Capital ist der Fund der Samba-Brüder.
Die Sambas haben da irgendwie einen mittleren neunstelligen Betrag, glaube ich, bei SpaceX drin, der sich wahrscheinlich mit dem Börsengang ver-X-facht.
Da werden sie wahrscheinlich mehr Geld mitmachen als mit allem anderen, also zumindest mit dem, was sie mit Rocket Internet in der Geschichte gemacht haben. Also einfach kann man sagen, wenn sie vor mehr als 12 Monaten investiert haben, werden sie das Geld mindestens verfünffachen, weil die Bewertung von SpaceX quasi in den letzten, also 80% der Bewertung von SpaceX wurden in den letzten 12 Monaten gemacht, obwohl das Geschäft nur um 15% wächst, versucht man der Börse quasi einzureden, dass die Firma jetzt 5-mal so viel wert ist wie vor einem Jahr. Da war sie nämlich noch 250 Milliarden wert maximal. Und sofern die Samba-Brüder sich vor diesem Zeitpunkt eingekauft haben, ist vollkommen klar, dass sie Geld verfünffachen werden, mindestens.
Das ist sehr schön für Sie. Ich hatte Sorge, dass mit über 300.000 Quadratmetern Wohneigentum in Berlin man sich Sorgen um Sie machen müsste. Da muss man, glaube ich, gar nicht. Ne?
Der andere, der übrigens sehr stark profitieren wird, ist jeder Alphabet-Aktionär, weil die Google-Mutter 7% an SpaceX besitzt und 7% an Anthropic. Also wenn man wirklich, also der sicherste...
Soll ich jetzt mal einsteigen?
Das werde ich dir nicht sagen, aber der sicherste Weg, also statt jetzt irgendwelchen Kryptowetten hinterher zu laufen oder so, der sicherste Weg noch an diesem Börsengang zu partizipieren, ist das gleiche zu machen wie Warren Buffetts Berkshire Hathaway, nämlich einfach sich Google-Aktien zu kaufen, weil einem damit 7% an Anthropic und an SpaceX gehören. Zumindest eins der beiden Unternehmen halte ich für sehr aussichtsreich.
Das ist ärgerlich. Das ist immer so interessant, was du erzählst. Ich hatte zwei Sachen, die ich irgendwie erzählen wollte. Und jetzt habe ich die eine schon wieder vergessen. Rocket Internet, du hast erzählt.
Software, die sich selbst verbessert?
Man weiß nicht. Aber wir haben über Google gesprochen und Gary Marcus sagt, also Google verdient ja schon relativ viel Geld und funktioniert ganz gut und das schon auch relativ lange. Aber ohne so eine Google-artige Monopolstellung mit irgendwie 90% Suchmarktanteil im Beispiel Google, wird es niemals Monopolmargen geben im AI-Geschäft. Und das rechtfertigt dementsprechend auch nicht diesen unfassbaren CapEx, der da gerade gemacht wird. Und er sagt, dem AI-Sektor tut ein absolut ruinöser Commodity-Preiskampf ohne echten Moat.
Also fangen wir mal logisch an, dass es keine Monopolmargen geben wird auf dem LLM-Layer, also da, wo es ums Modell geht. Das würde ich unterschreiben, das wird höchstwahrscheinlich so sein. Das liegt einfach daran, dass es keine Moats gibt und keine Netzwerkeffekte. Ne? Also man kann Monopolmargen, oder wie entstehen Monopole? Durch sehr hohe Burggräben oder durch Netzwerkeffekte, wie bei Social Media oder bei Google zum Beispiel. Dadurch, dass deine Google-Suche meine Google-Suche besser macht oder dass das Erstellen deiner Webseite mein Google interessanter macht, hat Google starke Netzwerkeffekte. Das hat KI nur in deutlich kleinerem Maße, würde ich sagen. Trotzdem kann, wenn ein Tool einfach deutlich besser ist als die anderen, zum Beispiel das User Interface oder Application Layer deutlich besser wird, kann man trotzdem ein bisschen mehr als so Utility, also Energieversorgermargen da rausholen, das glaube ich schon. Mhm. Also das heißt, man würde vielleicht nicht auf 40% EBIT-Marge, sondern auf 15-20% kommen. Und der richtige Schluss daraus ist noch nicht, dass deswegen die Datacenter da keinen Sinn machen. Für die ist die Marge eigentlich relativ egal, weil was man jetzt schon sieht, ist, dass die Hyperscaler haben alle eine sehr gesunde 30-35% Marge auf die KI-Datacenter, die sie bauen. Also wer sagt, Google, Microsoft, Amazon sind alle bekloppt, weil sie jetzt hunderte von Milliarden da reinstecken, der muss der CFO von Google jetzt erklären, warum sie kein Geld mehr in Geschäftsmodell stecken sollen, nämlich Google Cloud Plattform, das 63% wächst gerade und 30% Marge hat. Also wenn du jetzt, sag mal, ja, dein Bruder hat ein Geschäft, das wächst jedes Jahr 63% und er macht von jedem Euro behält er 30 Cent als Gewinn drin. Also würdest du ihm jetzt Geld borgen dafür oder würdest du ihm Geld geben dafür oder sagen, er soll mehr investieren oder würdest du sagen, jetzt reiz aber langsam mal mit deinen Dönerleben?
Ich würde ihn wahrscheinlich fragen, wie lange er dann denkt, dass das Geschäftsmodell so weiter wächst. Und eine weitere Sache ist, dass wir, glaube ich, diesen ganzen Wert von dem, was gerade passiert und Anthropic hat vor ein paar Monaten mal gesagt, irgendwie von 1 Million Tokens, die wir irgendwie rausgeben, geht über 50% ins Coding. Und Coding ist schon auch ein riesiger Use Case, auch um zu sehen, irgendwie, wie unfassbar krass das gerade ist, was da bei LLMs passiert. Aber wir bewerten den Wert eines Coding-Tokens oder das, was wir mit diesen ganzen AIs ja gerade coden, weil wir irgendwie gewohnt sind, oh ja, stimmt, Coding ist immer mega teuer und richtig gute Entwickler zu haben und so weiter, weil wir immer denken, von all dem, was da so gecodet wird, geht auch fast alles in Produktion und verdient Geld. Und jetzt bauen wir aber ohne Ende Code, denken aber noch, das fühlt sich an, genauso wertvoll an wie immer, weil es war immer wertvoll, was und finden aber Stück für Stück in den nächsten 12 Monaten raus, ach du Scheiße, nichts davon oder fast nichts davon ist irgendwie produktiv wirklich wertvoll und verdient Geld. Und falls das tatsächlich irgendwie passiert, dass viele Leute merken, dass günstiger Stellen von Riesencode hat fast nichts damit zu tun, wie viel Code auch tatsächlich Geld verdient, dann könnte natürlich auch der Wert für die Tokens wahnsinnig sinken. Und dann sinkt natürlich wahrscheinlich auch die Nachfrage der Modelle in den Datacentern und so weiter.
Und ist Anthropic dafür nicht das lebende Gegenbeispiel? Also würdest du sagen, dass Claude 4.8 einfach schlechter ist und auseinanderfällt mit der Zeit? Oder hast du nicht das Gefühl, dass die Modelle von Anthropic, die ja zumindest selber von sich behaupten, dass sie größtenteils mithilfe der eigenen Modelle Code produzieren oder Software produzieren? Also da habe ich nicht das Gefühl, dass die Qualität der Software sich verschlechtert. Im Gegenteil, ich habe noch nie ein Unternehmen gesehen, was solche große Produktupdates in der Zykluszahl im Jahr, also einfach, ich habe das, Entschuldigung, dass ich den Vortrag wieder erwähne, aber ich habe da im Kalender mal markiert, an welchen
können wir den verlinken vielleicht?
An welchen Tagen, das ist ja eine gute Idee, an welchen Tagen OpenAI und Anthropic quasi größere Produktreleases gemacht haben und der Kalender ist einfach rot und blau zugemalt gewesen, weil die wirklich wöchentlich, wenn nicht täglich, Updates machen. Also ich glaube, die Unternehmen leben das ganz gut vor, was man mit richtig eingesetzter KI machen kann. Was aber auch passiert ist, jetzt? Natürlich stimmt, also und trotzdem stimmt die andere Aussage, dass ganz viel der KI-Nutzung noch nicht produktiv ist. So, ich vergleiche das bei uns im Podcast immer mit dem Internet 1998. Da haben wir halt auf der Technischen Universität Wien oder rotten.com Quatsch angeguckt im Internet. Aber die gleichen Leute, die das gemacht haben, haben 2 Jahre später ihre eigenen Webseiten gebaut und begonnen, Geld zu verdienen, um ihre ISDN-Leitung zu refinanzieren. Und ich glaube, irgendwo dazwischen sind wir jetzt. Es gibt Leute, die können KI extrem wertbringend einsetzen und es gibt Leute, die spielen rum und vernichten nur Tokens. Mhm. Ich glaube, ein guter Test ist immer, jemand zu fragen, wenn ich dir KI jetzt wegnehmen würde wieder, täte dir das eigentlich weh oder findest du das doof? Und denn die nächste, wenn der ja sagt, wäre die nächste Frage, was würdest du denn zahlen, damit ich sie dir nicht wegnehme?
Super Frage.
Würdest du mir KI wegnehmen, würde ich dir 1000 Euro im Monat zahlen, damit du es nicht tust. Hm. Würdest du dann sagen, es kostet 2000, würde ich sagen, na gut, dann 2000. Hm. So, weil das ist, die, also ich habe eine sehr hohe Arbeitsproduktivität, bei anderen Leuten ist es vielleicht ein bisschen niedriger oder noch höher, wenn du vielleicht Entwickler oder Entwicklerin bist oder Designerin. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die möchten auf keinen Fall mehr darauf verzichten oder es wäre ökonomisch einfach Unsinn, darauf zu verzichten. Insofern habe ich die Sorge nicht. Und die andere Sache ist, ich verfolge Gary Marcus seit langem oder ich würde Ed Citron so ein bisschen in die gleiche Klasse packen. Das ist so ein KI-Dauerbär. Also du wirst bei dem leider, wie gesagt, ich verfolge das, weil mich die skeptische Meinung sehr interessiert.
Ja.
Aber die hat inzwischen einen Umfang eingenommen, sodass ich keine Differenzierung da mehr verspüre, sondern der wird im Zweifel immer argumentieren, dass KI Unfug ist, dass diese ganzen Börsengänge Quatsch sind, dass die Firmenleiter alle Betrüger sind, dass es ein Riesenscam ist, dass wir eine Riesenverschwörung sind, die sich verabredet hat, KI gut aussehen zu lassen. Mhm. Und er und wenige Bären.
Aber er begründet es auch recht gut. Also er behauptet ja nicht nur, sondern er sagt auch, dass das darauf. Begründet es
teilweise
darauf
gut. Er vergewaltigt auch so ein bisschen Fakten, sagen, um das Ergebnis herbeizuführen. Mhm. Und ich finde es natürlich super wichtig, oder ich versuche eigentlich selber zu skeptischen Stimmen zu gehören, gerade in so einen Hypes. Und das, aber ich möchte es auch differenziert betrachten. Das heißt, wenn OpenAI, an der, das ich vorher stark kritisiert habe.
Ich frage mich mal, wie skeptisch das, kann jemand sein, der einen Aura-Ring trägt?
Was ist denn das für eine pauschalisierende Aussage?
Erzähl bitte weiter. Ja.
Also wenn wir haben OpenAI im Podcast in der Vergangenheit viel, da wo wir es für richtig gehalten haben, kritisiert. Und gleichzeitig kann ich aber sagen, dass das Image-2-Modell ein absoluter Quantensprung war, der sozusagen alle anderen Image-Modelle wirklich massiv in Schatten gestellt hat und dass das mein Leben zum Beispiel extrem und meine Produktivität extrem verändert hat.
Ja.
Das ist für mich eine differenzierte Sichtweise. So, ich finde vieles, was sie machen, furchtbar dumm oder strategisch unklug und gleichzeitig kann ich total anerkennen, dass das was ist, was jetzt wirklich massiven Nutzen schafft, zumindest für mich. Und das vermisse ich so bei Gary Marcus oder Ed Citron. Die haben teilweise berechtigte Kritik, dass man bei diesen ARR-Zahlen die Interpretation dahinter verstehen muss. Also, da geht es quasi um diesen annualized Revenue. Also, dass man sagt, ich nehme den Umsatz der letzten 28 Tage und rechne ihn mal 13 und dann weiß ich, was die Firma im Jahr verdient. Jetzt kann man sagen, das ist ja nicht annualisierbar, weil der kann ja morgen wegfallen. Das ist API-Revenue. Die API kann ich morgen auf DeepSeek oder auf Kimi oder Moon oder ZAI umschalten und dann ist der Umsatz weg. Das ist vollkommen richtig. Es macht aber auch keinen Sinn, um auf den Umsatz des letzten Jahres zu schauen oder letzten 12 Monate, wie man das bei Reifenindustrien macht, weil vor 12 Monaten hat Entropic ein Zehntel des Umsatzes gemacht. Das heißt, die Zahl von vor 10 Monaten ist auch nicht repräsentativ für was gerade passiert. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwie so eine Art Trend ausdrücken können. Da ist diese Annualisierung des Umsatzes schon die zweitbeste Lösung, die es gibt und eine bessere. Es gibt halt keine Erstbeste, die das vollkommen realistisch alles abbildet, außer sich selber die Zahlen genau anzuschauen und zu hinterfragen. Aber insofern, also ich finde es gut, dass es kritische Stimmen gibt, aber ich würde Gary Marcus und Ed Citron jetzt, die beiden speziell, quasi, sie haben nicht mehr den gleichen Informationsgrad wie früher für mich und deswegen lese ich inzwischen nur noch die Überschrift und ich habe das Gefühl, wenn ich die Überschrift gelesen habe, weiß ich, was jetzt noch kommen wird wieder. Also eine Art Generalkritik an KI. Und ganz ehrlich, ich würde wirklich, was ich gerne mal wissen möchte, oder wenn du die mal vorm Mikro hättest, frag die bitte mal, wie viel KI sie nutzen. Weil die einzige Erklärung, die ich für ihre Weltsicht habe, ist, dass sie selber gar keine KI nutzen. Also dass jemand dieser Technologie bis heute noch fast jeglichen Nutzen abspricht, ist für mich komplett desillusioniert, ehrlich gesagt. Also dann die einzige Erklärung dafür ist, dass du entweder nicht extrapolieren kannst, also du kannst natürlich sagen, KI kann das nicht heute und kann das noch nicht und das funktioniert noch nicht, aber du musst ja anerkennen, was es in den letzten 3 Jahren gelernt hat und wie massiv es sich verbessert hat. Und das einigermaßen weiterzeichnen zu können, so das soll man von schlauen Leuten, glaube ich, erwarten. Also entweder können sie dieses Extrapolieren in die Zukunft nicht und nicht anerkennen, was bis hier schon passiert ist, Oder sie nutzen es einfach gar nicht und kommen deswegen zu dem Schluss, weil sie früher mal gelesen haben, das sind statistische Papageien und dass diese Meinung fanden sie dann so überzeugend, dass sie beschlossen haben, die nächsten 3 Jahre auch damit zu gehen.
Also so nehme ich Gary Marcus nicht wahr, dass er sagt, er kann KI keinen Nutzen aberkennen, aber es schon war natürlich, dass irgendwie jeder Beitrag von ihm sagt, da ist eigentlich alles, ist alles Luft drin und alles überhyped und so weiter. Ja. Du hattest vor ein paar Minuten über diese Tokenkosten und was kosten. Im April hatte ich 2000 Euro Tokenkosten bei Gemini. Das war mir ein bisschen zu viel. Mhm. Habe ich wahnsinnig viel rumgespielt, wahnsinnig viel ausprobiert. Habe dann durch ein paar Änderungen vieles meiner Daten, die ich analysiert habe, die brauchte ich gar nicht live. Konnte ich irgendwie auch ein paar Minuten drauf warten. Schon sind es nur noch die halben Gemini-Kosten. Oder ich habe vorher viel mit Cursor gemacht und Cursor hat auch einen riesengroßen System-Prompt, der natürlich irgendwie viel Input-Tokens kostet und habe jetzt einen anderen. Pi heißt er. Mhm. Und Pi ist sehr, sehr klein. Und bin von 2000 auf 300 Euro runter. Gleiche Nutzung. Gleiche Nutzung. Und ich glaube, das wird schon auch vielen so passieren. Ne? Das war irgendwie, das war 55.000 im nächsten Jahr, 110.000. Also, dass viele Unternehmen skalieren. Ich glaube, wird es noch eine dramatische Konsolidierungswelle wird passieren. Und enter Chinese Free Models wie Quen. Wenn irgendwas mir zu teuer wird, würde ich sagen, fuck it. Dann brauche ich halt länger fürs Berechnen, aber dann nehme ich einfach so ein kostenloses Quen, packe mir ein paar Computer hin und dann ist es alles schlechter, aber ich bin nicht bereit, irgendwie jede Preiserhöhung mitzunehmen.
Ja, ich würde das alles so unterschreiben, bis auf die Aussage, dass dadurch die Nachfrage kollabieren wird. Mhm. Oder also vollkommen richtig ist, wenn Leute irgendwie Claude Opus 4.8 für jede Abfrage nehmen, auch wenn sie irgendwie fragen, keine Ahnung, wie hat Deutschland historisch bei der Fußball-WM abgeschnitten?
Antworte so. Mir wie Yoda.
Also du kannst da halt irgendwie Haiku oder Sonnet oder auch Sonnet 4.6 statt 4.8 nutzen, also ältere Modelle. Du kannst aber auch, wie du richtig sagst, ein kostenloses oder also nicht kostenloses, aber ein Open Source chinesisches Modell für nutzen. Du kannst Gemini Flash nutzen, was viel besseres Kostenverhältnis hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, also einerseits machen die Anbieter das natürlich selber schon, dass sie so eine Art Router oder Weiche davor stellen und sagen, das, was du dir jetzt sagen, aufwendig erschlossen hast, versuchen sie automatisch für dich zu machen, also die Schwierigkeit des Prompts zu erkennen und dementsprechend Ressourcen zu allokieren. Wenn du pro Token zahlst, haben sie natürlich kein Interesse, das zu tun, weil sie deinen Preis ja senken würden damit. Wenn du aber auf einem Abo läufst, dann machen sie das im Hintergrund natürlich schon, sozusagen, um deine Profitabilität zu managen. Das werden Leute mehr und mehr machen. Ich würde gerne ein Beispiel herbeiziehen, was nicht mein eigenes ist. Ich glaube, Ben Evans hat das gesagt. Der Vergleich dazu ist eigentlich jemand, der in den 2000er Jahren eine Mobilfunkrechnung von 500 Euro gehabt hat oder Dollar, D-Mark damals noch, gehabt hat. Oder da gab es Leute, die haben 200 Euro für SMS ausgegeben in meiner Klasse.
Ich habe immer so viel Geld an Main-Pin bezahlt. Ich weiß nicht, muss man rausfinden, was das war damals.
Keine Ahnung, was das war. Also ich glaube, das wird günstiger werden. Leute werden sinnvoller mit ihren Budgets umgehen und mehr Leistung für weniger Geld bekommen. Dadurch wird aber nicht die Nachfrage kollabieren, weil wenn das günstiger wird, werden noch mehr Leute beginnen, das zu nutzen und noch mehr Dinge damit tun. Also du wirst am Ende vielleicht nicht zwangsläufig, wie selbst wenn du weniger Geld verbrauchen würdest, was ich nicht glaube langfristig, würden dafür aber jedes Jahr 3 neue Christophs aufstehen, die jetzt beginnen, KI zu nutzen, weil es so geil günstig ist und immer mehr kann für das gleiche Geld. Mhm. Insofern ist das nicht meine Angst. Es gibt trotzdem, würde ich sagen, das größte Risiko für diesen KI-Hype oder die KI-Blase sind definitiv die chinesischen Open-Weights-Modelle, die 90% der Leistung für 10% der Kosten anbieten gerade. Das kann man jetzt schon so sagen, relativ stark vereinfacht formulieren. 80% der US-Startups starten gar nicht erst auf US-Modellen, sondern nutzen quasi zumindest am Anfang erstmal lange Zeit chinesische Modelle, um ihre Thesen zu validieren und um die Kosten zu managen. Man zahlt dann quasi nur die Serverkosten und nicht die Tokens oder die Tokenveredelung, die Anthropic Code oder Codex einem verkauft von OpenAI. Und das ist eine Gefahr. Aber sollte das jetzt so kommen, dass China vielleicht sogar besser wird oder es noch billiger macht oder noch näher rankommt, dann würde ich davon ausgehen, dass vielen Unternehmen irgendwann, also dass Trump Wirtschaftspolitik macht, Protektionismus macht und US-Unternehmen verbietet, chinesische Modelle aus Sicherheitsgründen zum Beispiel zu verwenden. Das ist nicht rational, aber das könnte er natürlich machen, weil er weiß, dass der sozusagen Gedeih und Verderb der US-Wirtschaft hängt gerade nur an KI.
Geht das nicht gerade schon los mit Autos oder so?
Ja, bei Autos, denn du kannst in den USA keinen BYD kaufen.
Ja, aber ich werde noch was Neues dazukommen.
Also sollte es so sein, gibt es noch Gegenmaßnahmen, die man treffen könnte. Und ich glaube, es ist total sinnvoll, gerade für uns in Europa. Es ist eine Chance, diese chinesischen oder südkoreanische oder von Nvidia gibt es auch Open-Weights-Modelle. Das heißt, wir haben vielleicht gar keine andere Wahl, als das zu tun, wenn wir nicht einen Großteil der Wertschöpfung an die USA abgeben wollen. Gleichzeitig bin ich sehr optimistisch, dass die US-Firmen durch die erhebliche Konkurrenz immer bessere Lösungen bauen werden, für die du immer mehr Geld bereit bist auszugeben. Das andere große Risiko ist, wann wird dieses Verhältnis endlich kippen, dass ich Milliarden in die Forschung stecken muss, um dann profitabel Tokens verkaufen zu können. Also deine Tokenrechnung ist für Anthropic profitabel. Also die kostet sie, diese 2000 Euro zu erstellen, die du nutzt, kostet sie vielleicht 1200 Euro zu erstellen. Das heißt, sie haben 800 Euro Marge darin, würde ich mal schätzen. Aber um sich selbst in die Position zu bringen, dir das zu verkaufen, also Claude so gut zu machen, dass du es kaufen willst, verbrauchen sie wahrscheinlich 10 bis 20 Milliarden US-Dollar an Forschungskosten jedes Jahr. Das ist noch konservativ geschätzt, glaube ich. Und das macht das Gesamtmodell für alle natürlich so ein bisschen ruinös. Also du, so ein bisschen, als wenn alle Pharmaunternehmen Milliarden für Forschung ausgeben würden und dann haben sie einen Monat Patentschutz auf irgendwie dein nächstes Abnehmen-Medikament. So würde es Forschung halt nicht funktionieren. Aber KI-Forschung funktioniert genauso. Du musst Milliarden ausgeben und dann ist dein Modell einen Monat lang an der Spitze. Wobei es inzwischen eben auch mehr und mehr so ist, dass es nicht nur noch darum geht, welches Modell vorne ist, sondern es geht eben auch darum, die beste Applikation zu bauen. Es geht um Geschmack inzwischen, um Vermarktung, um Distribution. Was ich damit an, also die neueste Produktoffensive von OpenAI wird sein, das Frontend für ChatGPT zu ändern. Also Codecs mehr da rein zu verlagern und es mehr agentisch aussehen zu lassen und weniger wie Google, sondern mehr wie Cloud Code oder Open Cloud aussehen zu lassen.
Die ganzen Argumente für immer geiler, immer mehr Nutzung, immer tiefer integriert und so weiter, die finde ich auch alle sehr, sehr plausibel. Es gibt das Jevons-Paradoxon.
Das ist prinzipiell die Aussage, dass wenn was von den Ressourcen her nur noch ein Zehntel der Ressourcen braucht, wird der Gesamtverbrauch der Ressource trotzdem hochgehen, weil dadurch, dass es immer billiger wird, werden mehr Leute es konsumieren. Mhm. Das Beispiel ist die Watt-Dampfmaschine, von James Watt erfundene Dampfmaschine. Es war nicht die erste, aber es war die erste, die dann 50% effizienter war. Und komischerweise ist der Kohleverbrauch aber hat sich nicht halbiert, sondern ist noch weiter hochgegangen, weil die Dampfmaschine sich auf einmal für noch mehr Vorgänge gelohnt hat, einfach gesagt.
Und ich glaube, Jevons hat das anhand von Elektrizität oder sowas so ein bisschen erklärt.
Ich glaube, die Wattmaschine war sein, also die Dampfmaschine war eigentlich sein, aber ja, vielleicht hat er es auch an vielen Dingen erklärt, ich weiß nicht.
Und das Witzige ist aber, dass sozusagen der preisbereinigte Anteil, den man damals für Strom ausgegeben hat, relativ ähnlich ist wie das, was man so heute ausgibt. Und zwar will man immer mehr nutzen und so weiter, aber es ist nicht so, dass man sagt so, oh, und dann in 3 Jahren gehen die Leute 500 Euro aus und dann 1000 Euro im Monat für Strom, weil man so viel machen kann, sondern dass einfach dieser Anteil relativ gleich bleibt. Und ich finde es auch, neben dieser ganzen Integration und den tollen Modellen und Use Cases, finde ich es auch ein durchaus vorstellbares Szenario, dass das, was man monatlich ausgeben möchte für Tokens, nicht so weiter skaliert, wie gerade vorhergesehen wird und dass dann schon viele dieser IPOs nochmal sehr schwitzen müssen. Aber ich weiß, ich könnte das auch nicht sagen, wie wahrscheinlich ich es finde, aber ich finde es auf keinen Fall ausgeschlossen.
Also glaube ich, der durchschnittliche KI-Anwender wird irgendwann mal $10,000 im Monat für KI ausgeben? Nee, relativ klar nicht. Aber es ist ja so, dass im Moment 84% der Weltbevölkerung noch gar keine KI nutzen und 99% der Weltbevölkerung keinen Cent bezahlen für KI. Also selbst die, die es nutzen, nutzen es nicht wirklich intensiv und sie zahlen noch nicht dafür. Also wenn sich nur das nach und nach anpasst, also sagen wir mal, wenn 10% der Weltbevölkerung genug Nutzen in KI sehen, um da $20, $50 im Monat für zu bezahlen, dann würde sich der KI-Markt schon Faktor 50 bis 100 vergrößern automatisch. Und dafür bin ich wiederum sehr optimistisch für das Szenario.
Du und ich, wir sind ja Kinder des Online-Marketings und Kinder Googles. Du hast mit Online-Marketing angefangen, Affiliate-Marketing, früh irgendwie tolle Projekte aufgebaut. Was würde so ein Philipp Klöckner heute machen, wenn er so jung ist wie du damals in diese Welt stolpert und sagt, wo ist irgendwie mein Spielfeld, wo ich irgendwie mit schlauen Ideen arbitragieren kann, Einkommen aufbauen kann, mich selbstständig machen kann. Was ist die Spielwiese, die damals SEO war?
Also ich wünschte, ich hätte es vor 25 Jahren gehabt, ehrlich gesagt. Weil vor 25 Jahren hatte ich...
Ja, auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Da hatte ich mehr Ideen als Lösungen. Ja. Weil ich habe mal irgendwann versucht, PHP zu lernen. Und habe dann relativ schnell gemerkt, ich kann mir das zwar beibringen, das können ja ganz viele Leute PHP programmieren, aber ich werde niemals so der beste PHP-Programmierer werden. Gleichzeitig konnte ich so im weitesten Sinne Business, Suchmaschinenoptimierung, das konnte ich ganz gut und hatte, glaube ich, eine gute Chance, da irgendwie in die oberen 10%, sag ich jetzt mal, zu kommen. Und ich glaube, heute ist es aber so, dass es eigentlich...
Warst du eigentlich Mitglied der Black Gang-Gruppe? Blackhead-Gruppe? Es gab doch damals
sogar... Du bist jetzt heute darauf kommst. Es hat heute jemand begonnen, die wieder ins Leben zu rufen, lustigerweise.
Ah, witzig. Es gab da irgendwie 2005 so eine Gruppe von...
Es gab so einen kleinen elitären Chat mit 10 oder 12 Personen in Deutschland. Ja. Da, vielleicht kann sein, dass er Mitglied war, ja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also, ich glaube, wir sind heute in einer Welt, wo es eigentlich mehr Lösungen, also wo wir bald mehr Lösungen als Probleme haben werden. Das heißt, die Fähigkeit, Probleme zu erkennen und nach Lösungen zu fragen, eine gewisse Grundneugier zu haben, das ist eigentlich die ultimative Skill. Früher gab es gar nicht, ich wollte irgendwie bessere Stauplaner-Webseiten zum Beispiel bauen, eine bessere Zugauskunft. Es gab ganz viele Sachen, da gab es öffentliche Datenschnittstellen. Das ist so der Traum für ein SEO, du kriegst die Daten geschenkt.
Und kein Mensch draußen weiß, was da für eine Nachfrage ist. Nach Stau ja. A7, das ist, glaube ich, eines der erfolgreichsten Seiten vom NDR. Und die ist wahnsinnig schlecht SEO-optimiert, aber gibt kaum ein Thema, das über die Jahre wahrscheinlich mehr Nachfrage bekommen hat als Stau A7 oder sowas.
Ja, ich habe vor bestimmt 15 Jahren oder so mal die Domain stau.info gekauft und wurde von gemeinsamen Freunden von uns sehr dafür ausgelacht, weil .info-Domains war so ein Witz, dass SEOs die niemals kaufen würden. Es war gleichzeitig die perfekte Domain.
Wie viele Domains hattest du auf deinem absoluten Domain-Climax?
3.500 ungefähr. Ja. Also sind aber nicht alle betrieben. Also betriebene vielleicht 200-300. Wie auch immer, aber früher, also ich musste immer Entwickler zahlen. Also das konnte ich dann nur bei den größeren Themen machen, wo ich mir sicher war, weil das ja auch Geld gekostet hat. Und dann musste ich irgendwelche Entwickler beschäftigen, die mir solche Lösungen zusammenbauen. Heutzutage brauche ich eigentlich nur, ich brauche nicht mal das Wissen, ob es eine API gibt, sondern das ist, glaube ich,
man muss nicht mal mehr wissen, wo steht.
Genau, man muss nicht mal mehr wissen, wo steht. Also wenn ich einen Tipp geben kann, KI ist die barrierefreiste Technologie, die wir seit langem gesehen haben. Es fühlt sich zwar so an, als müsste ich irgendwas können, aber das ist, glaube ich, das größte Missverständnis, dass du kannst Claude fragen, wie du was mit Claude machen kannst. Leute denken immer, ich muss jetzt schon mal Claude Code benutzt haben oder ich muss schon mal Cursor benutzt haben oder ein anderes IDE oder so. Aber nee, du kannst Claude fragen, wo fange ich eigentlich an, wenn ich eine App bauen will und noch nie eine App gebaut habe.
Ja.
Dann wird Claude dir verschiedene Alternativen aufzeigen, mit denen du arbeiten kannst. Entweder Lovable oder Claude Code oder. Und ich glaube, das ist viel zu wenig verstanden, dass du dir auch den Weg erklären kannst. Also ich kann Claude zum Beispiel fragen, such mal 20 öffentlich verfügbare Datenbanken und kombiniere die mit Suchnachfragen von Google. Da hätte ich zum Beispiel das Thema Stau, Zugauskunft safe gefunden. Mhm. Mein Problem war, ich musste früher Entwickler beschäftigen, um dann die API abzufragen, das in eine Datenbank zu prügeln und dann schön auszugeben. Und das konnte ich wiederum gut, dass Suchmaschinen das dann gut verstanden haben. Heute könnte ich so ein Projekt heute wirklich one-shotten wahrscheinlich in weniger als 2 Stunden. Eine Zugauskunft oder eine Stauauskunft, Horoskop beschreiben, ist ein wunderschönes Beispiel. Das kostet alles nichts mehr. Also mir würden die Ideen ausgehen.
Was macht eigentlich Noe Astro heute?
Ja, es wird immer Leute geben, die weiter für sowas bezahlen. Aber also ich glaube, wir sind in der Zeit, wo uns die Ideen ausgehen werden, wo es mehr Lösungen gibt und auf neue Ideen zu kommen, neue Fragen zu stellen im weitesten Sinne, das ist eigentlich die Skill. Das heißt, ich glaube, ich würde wieder was bauen. Ich würde jetzt mehr Apps und Software bauen und trotzdem Webseiten vielleicht auch. Aber ich hätte endlich die Fähigkeit, mal diese 3000 Domains vielleicht tatsächlich selber zu betreiben. Ich habe die allermeisten sogar noch davon. Weil in der Vergangenheit bin ich quasi daran gescheitert, die Firma darum zu bauen. Also Leute, die das für mich betreiben oder programmieren, mit Content bestücken. Die Herausforderung gibt es ja heute alle.
So wie du mich jetzt kennst, einschätzt und weißt, was ich kann und nicht kann, welche Domain würdest du mir gerne schenken und sagen, Christoph, mach das, dann ist endlich Ruhe.
Gute Frage. Das ändert sich bei dir gefühlt immer ganz. Also du bist ja so ein Universalgelehrter.
T-shaped.
T-shaped. Hm. Ja, was ist dein Tiefer?
YouTube gucken.
Was ist denn das Letzte, was du gebaut hast mit KI?
Letzte Woche eine Webseite, wo ich auch meine eine Webseite, wo für alle Airlines und alle Klassen die Gepäckgröße zu finden ist.
Richtig gut. Ja. Sowas, also das meine ich mit Probleme finden.
Ja.
Also diese, also zu begreifen, dass man jedes Real-Life-Problem inzwischen lösen kann. Ich verrate es jetzt mal, aber ich hoffe, es nimmt mir keiner weg. Aber ich will zum Beispiel eine App bauen, wo ich die Fahrgastrechte bei der Deutschen Bahn automatisch. Das sind nur 3 Klicks, aber die nerven mich. Also ich will eine App, also ich sage Claude, guck in meine Historie die gebuchten Fahrten, such dann bei Zugplan-Info raus, welche Züge waren verspätet, mindestens eine Stunde. Und dann baller die Bahn mit den ganzen Fahrgastrechtbeanspruchungen zu. Und dann würde ich idealerweise noch eine Weiche bauen. Soll das aufs Konto überwiesen werden, auf die Kreditkarte zurückgebucht werden oder möchtest du das an eine gemeinnützige Organisation spenden? Das finde ich eine super geile App. Aber sowas kann man halt an einem Wochenende, wahrscheinlich an einem Tag, wenn man, finde ich, ist in 4 Stunden bauen heutzutage.
Warum sind da MyFlightRide-Anbieter noch nicht raufgegangen?
Ich glaube, weil man damit, also man kann damit natürlich Geld verdienen. Ich würde es primär gar nicht machen, ich würde als eine Option machen, dass man das Geld spenden kann. Das wäre mir schon, es hat ja kaum Kosten, das wäre mir schon genug als Genugtuung quasi.
Hast du eine Lieblings-
ich will vor allem mein eigenes Problem lösen, dass ich nicht ständig diese 5 Klicks und Eintragungen machen muss, wenn der Zug zu. Also ich fahre so 50.000 Kilometer im Jahr mit der Bahn. Deswegen ist das ein relevantes Problem für mich.
Gibt es eine Lieblingsorganisation, die man hier mal nennen kann, an die du gerne spendest?
Ich denke immer zuerst, dadurch, dass ich mich viel mit den Tech-Konzernen beschäftige, im Rahmen des Podcasts an Lobby-Control oder Abgeordneten-Watch oder sowas, weil ich Transparenz für super wichtig halte. Mhm. Das wären jetzt so die ersten. Aber ich finde auch die Amadeo-Antonio-Stiftung oder andere Sachen toll. Ja.
Kommen wir zu unserem beliebten Segment über- oder unterschätzt. Ich werf dir Namen oder Produkte oder sowas vor und du sagst, findest du überschätzt oder unterschätzt? Und wenn du es möchtest, kannst du noch kurz begründen.
Let's go.
Sam Altman.
Ich mag ja so undifferenzierte Analysen nicht. Ich würde sagen, unterschätzt. Aber dahinter versteckt sich natürlich, dass wir ihm teilweise viel zu viel zutrauen und teilweise vielleicht auch viel genauer hingucken müssen. Also ist natürlich, sollten, ja. Elon Musk?
Ja.
Überschätzt, aber damit spreche ich ihm nicht ab, dass er ganz viel erreicht hat oder ganz viele Industrien transformiert hat. Das hat er ganz sicher. Und trotzdem, glaube ich, ist er überschätzt im Sinne von, dass ich ihn nicht für ein Universalgenie halte und nicht glaube, dass er sicherlich überdurchschnittlich begabt ist. Das ist auch gar keine Frage, aber ich glaube nicht so sehr, wie er sich selber verkauft, ehrlich gesagt.
Anthropic.
Nähert sich der Ferneinschätzung an, war in der Vergangenheit aber inklusive vor allen Dingen von mir selbst unterschätzt.
Das Model Context Protocol, MCP.
Wahrscheinlich überschätzt, weil ich glaube, dass eine der großen Plattformen sagen, ein eigenes Protokoll noch stärker, also es wird MCP einbinden, um damit ein eigenes Protokoll zu etablieren. Also ich meine, Google wird so eine Art Universal Protokoll. Also wann immer es große Umschwünge gibt, baut Google irgendwas, was Universal heißt. Und das hat in der Regel den Zweck, so auszusehen, als würde es mit allen Teilen des Webs funktionieren, aber das Universal heißt am Ende, dass es nur noch ein Protokoll geben soll und das gehört an Google. Deswegen MCP wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr relevant.
Keynotes von Pip Klöckner?
Gerade bestimmt ein bisschen überschätzt. Aber ich werde jetzt nicht über mich selber sagen, dass es unterschätzt ist. Aber
hatte ein bisschen gehofft. Okay, super. Gibt es ein aktuelles Buch, das du gerade liest?
Buchlesen ist nicht meine. Ich habe in der Vergangenheit ganz viel Podcast gehört, aber selbst dafür habe ich zumindest in der Hauptsaison jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit. Aber ich würde gerne mal Zeit und Ruhe haben, Bücher zu lesen. Wenn es soweit ist, sage ich Bescheid.
Okay. Und also insofern könnt ihr hier abonnieren, dann kriegt ihr raus, sobald Philipp mir schreibt, welches Buch er liest.
Aber ich habe Lieblingsbücher. Also ich würde alles, was Tim Wu geschrieben hat. Tim, T-I-M-W-U, war unter Biden White House Advisor für, ich glaube, so Antitrust-Monopolfragen und Technologie. The Master Switch ist ein gutes Buch von ihm, hat aber weitere geschrieben. Um die Tech-Welt besser zu verstehen, sind das, glaube ich, alles sehr gute Bücher.
Wo hast du zuletzt auf LinkedIn kommentiert?
Oh, gute Frage. Erinnere ich mich nicht. Ich würde fast behaupten, ich habe in der letzten Woche nicht kommentiert, aber vielleicht habe ich irgendwie nachts um 2 doch irgendwo kommentiert und weiß es nur nicht mehr.
Letzte Frage. Du kannst bei irgendeiner Zahl, die mit dir zu tun hat, 0 ranhängen. Bei welcher Zahl würdest du gerne irgendwo eine 0 ranhängen?
Oh, so viele Sachen. Ich möchte nicht ans Lebensalter 0 ranhängen. Wo möchte ich eine 0 ranhängen? Doch 100% klar. An Menschen, deren Leben ich besser und nicht schlechter gemacht habe. Also ob jemand Inspiration mitgenommen hat oder was gelernt hat oder 1,50 € an der Börse irgendwie mitgenommen hat oder so. Ich möchte die Welt besser verlassen, als ich sie so betreten habe, und ich möchte, dass mehr Leute, dass ich auf mehr Leute positiv eingewirkt habe als negativ. Und das, wenn das sozusagen eine positive Zahl heute gäbe von Menschen, die glauben, profitiert zu haben von meinem Handeln oder Tun, dann würde ich da gerne noch eine Null ranhängen.
Das ist sehr sweet. Ich hätte wahrscheinlich gesagt Urlaubstage, aber so unterschiedlich sind Menschen. Also bei mir sozusagen.
Ich bin gar nicht so gut im Urlaub.
Und du sagst Menschen, ja. Menschen, auf die du einen positiven Impact hast. So unterschiedlich sind wir.
Ich glaube, also eine Null an die Urlaubstage dranhängen, dann würde mir, also 3 Tage mehr zu haben oder die doppelte Anzahl, wäre bestimmt gut. Eine Null dran hielt ich für gefährlich.
Musst du dich aber dran gewöhnen in 2-3 Jahren.
Also vielleicht mache ich ja einen ganzen Monat Urlaub schon im Jahr, und dann hätte ich das ganze Jahr Urlaub, wenn ich dann Null dran hängen würde.
Ja, das stimmt.
Das ist gefährlich.
Aber in 2-3 Jahren, wenn die AI alles benommen hat, dann haben wir eh alle frei, und dann musst du dich spätestens damit beschäftigen, was du mit deiner Freizeit machst.
Ja, ich befürchte, dass das nicht ganz so schön wird. Okay. Ja.
Gibt es irgendwas, was ich noch hätte fragen sollen, wo du sagst, Christoph, hast mal wieder ein Megathema verpasst, dass alle mich fragen?
Nee, ich fand das hervorragende Fragen.
Toll.
Viele waren überraschend für mich. Schön, neue Fragen gestellt zu bekommen.
Schön. Vielen Dank, dass du bei uns warst, die Zeit genommen hast, mehrere Podcasts hier in Folge heute wieder abgerissen hast und das Ganze mit einer angenehmen Stimmung. Das hat wirklich Spaß gemacht, dich hier zu haben. Vielen Dank auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, und euch zu Hause vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und fürs sicherlich jetzt Abonnieren. Denn jede Woche haben wir tolle Folgen, einmal im Monat haben wir einen Inside Talk und ganz, ganz regelmäßig so schöne, tolle Gäste wie heute, den Philipp Klöckner. Passt auf euch auf, kommt super durch die Woche, und ganz liebe digitale Grüße vom
Philipp Klöckner
und Christoph Borsek. Tschüss.
Ciao.